Zu Gast bei Kaleidophon ist heute Dieter de Lazza. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Wir wollen endlich über deinen zweiten Krimi sprechen. Titel: Sündenpfuhl. Roman eines Verbrechens. Der Ermittler ist erneut Markus Schiller, den du der Post-Krimi-Ära zurechnest. Was verstehst du darunter?
Der Ausdruck kennzeichnet eigentlich eine Art von Anlage des ganzen Buches, dass es nicht einen Mechaniker sozusagen gibt, der einen Spannungsaufbau bearbeitet und wo man dann auf eine Lösung hinarbeitet. In meinen Büchern ist mir schon wichtiger, eher wie im normalen Roman, ein Milieu zum Haupthandelnden zu machen. Und dann kann man den dort tätigen Kommissar viel mehr mit allgemeinen Gesichtspunkten und auch einem Privatleben ausstatten, was beides ja interessant ist. Vor allem auch, wenn es dann einen Konflikt zwischen dem Milieu und dem Privatleben gibt, das man auch behandeln und aufzeigen kann.
Im neuen Roman haben es Markus Schiller und seine Kollegen nicht leicht mit den Milieus der bigotten Christen und der Muslime, von denen viele in einer Art Parallelgesellschaft leben. In dem schon immer religiös überhitzten Remstal wird der evangelikale Fernsehprediger Seitz mit durchschnittener Kehle gefunden, daneben sein Hund. Wurde er ermordet, weil er in den Ehen seiner Anhänger gewildert hat? Für sein allzu einnehmendes Verhältnis zum Geld? Oder hat einer der Muslime zum Messer gegriffen, weil der Prediger diese pauschal als Kinder des Satans beleidigt hat? Dass die Druckerei von Seitz vor allem fremdsprachige Bibeln für dubiose Auftraggeber in islamische Länder liefert, kompliziert die Ermittlungen. Es ist nicht leicht, den Durchblick zu behalten, da auch noch ein Fanatiker aus der Moschee ertränkt wird und ein türkisches Mädchen verschwindet. Wie soll es den Ermittlern gelingen, diesen Sündenpfuhl aus Islamismus, Politik, Geschäft, Ressentiments und Heuchelei zu durchdringen? An dieser Vielfalt erkennt man schon die Bandbreite des Autors. Du hast Theologie und Jura studiert. Schließlich hast du dich für die Kanzlei entschieden und nicht für die Kanzel? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich länger an der Uni bleiben, als es nachher so geworden ist, weil ich außerhalb ganz interessante Tätigkeitsfelder gefunden habe. Die Entscheidung war gar keine. Ich bin nach wie vor ordinierter Geistlicher der Württembergischen Landeskirche und habe auch 2 Jahre in Schottland praktiziert als Pfarrer. Aber dann habe ich meine Frau gefunden, die ihrerseits Theologin ist, und 2 Theologen können in der Kirche eigentlich nicht mehr machen. Sie kriegen keine 2 Pfarrstellen, und deswegen habe ich ihr die Theologie als Praxisbereich abgetreten und bin dann in meinem juristischen Geschäft geblieben, das ich damals gerade begonnen hatte, und zwar mit einem ganz interessanten Arbeitsgebieten im öffentlichen Recht. Da bin ich heute noch mit großem Spaß tätig.
Und deine Kenntnis des Islam, entstand die eher von deinen theologischen Studien oder hattest du als Anwalt damit zu tun?
Nein, als Theologe habe ich damit keine Berührung gehabt. Das ist auch das Grundproblem übrigens unserer Kriminaler. Sie finden auch niemand, der mit der inneren Seite des Islam wirklich vertraut ist, außer ein paar Spezialisten. Einen einzigen Kontaktbeamten gibt es in der Stuttgarter Polizei, der was über Islam erklären kann. Ich habe selber aber ein bisschen Außenwirtschaftsrecht gemacht und also auch Exportverträge betreut, auch ganz interessante, mit Saudi-Arabien, und bin dort mit muslimischen Leuten in Kontakt gekommen, habe auch dann einiges sozusagen von der Seite der Organisation der arabischen Länder mitbekommen. Und da fängt man natürlich an, sich zu interessieren. Vieles, was ich da beschreibe, sind auch reale Fakten, auf die man dann hört. Zum Beispiel das Pamphlet, das den ganzen Konflikt auslöst, das ein Fernsehprediger und Bibelanstaltsbesitzer, wie er sich nennt, die Muslime als Kinder des Teufels bezeichnet. Das habe ich einfach im Internet gefunden. Den Prospekt, also diese Broschüre gibt es und diesen Menschen gibt es auch. Nur die Gurgel wurde ihm bisher noch nicht durchgeschnitten, da hat er Glück gehabt. Und dann kommt eine Stelle vor, da recherchieren sie und finden, dass also Bibeln in Konfliktzonen am Rande der ehemaligen Sowjetunion geliefert werden, dass aber die Leute, die die liefern und Bibelanstalt kaufen, dass das Geheimdienstleute sind. Da gibt es eine schöne Einrichtung, die heißt Albert Einstein Institute. Das ist sozusagen die Schwestereinrichtung zur CIA, also ein amerikanisches Geheimdienstunternehmen, das zur Hälfte übrigens vom amerikanischen Staat bezahlt wird, zur anderen Hälfte von dem Spekulanten Soros. Und die sind für diese ganzen Demokratisierungsbewegungen, die in Wirklichkeit Aufruhrbewegungen sind, zuständig. Und da werden also in den Kartons der Bibelanstalt Knarren und was weiß ich, Raketen und Munition in Konfliktländer exportiert, die dann dadurch natürlich besonders friedlich und besonders demokratisch werden. Und in dem Zusammenhang stoße ich dann auch in der Basler Mission, in ihrem Archiv, auf einen Menschen, den Chef dieser Albert Einstein Institution. Der war vorher CIA-Mann und rühmt sich in einer sonst geheim gehaltenen Biografie, mit Grund geheim gehalten wird, aber dem Kongress musste man sie vorlegen, weil er von dort ja ernannt werden musste als Chef einer großen Geheimdienstorganisation, dass er 1989 in Hongkong Studentenführer aus Peking geschult hat. Man erinnert sich, dass im Herbst 1989 auf dem Tiananmenplatz in Peking ein großer Aufstand war. Und man wundert sich natürlich, wenn man solche Informationen zugespielt bekommt, dass also die Führer dieses Aufstands von einem amerikanischen Agenten geschult worden sind, auch nicht mehr so furchtbar, dass der chinesische Polizeiminister dann mit Panzern und scharfen Munition darauf reagiert hat. Solche Informationen kommen zusammen und es gibt auch zum Beispiel die Information, da wollten wir selber ein defensives Rüstungsgut, eine deutsche Firma, die habe ich juristisch betreut, den Kuwaitis liefern, die den Irakern gezeigt hätte, dass sie mit Widerstand rechnen müssen, wenn sie den Irak angreifen. Dieses konnte nicht geliefert werden, weil die amerikanischen Berater saudischen Königs ihr Veto eingelegt haben. Das führte dann so weit, dass einer der mächtigsten Leute in Saudi-Arabien schließlich zu mir nach Deutschland geflogen kam, um sich für die entstandene Mühe zu entschuldigen. Nicht einmal er habe es fertiggebracht, den König von seinen amerikanischen Ratgebern wegzubringen. Sonst hätten die Iraker nämlich gewusst, dass sie mit erheblichem Widerstand beim Erobern von Kuwait zu rechnen hatten. In der Geschichte sieht man, dass es manchmal lustige Verschlingungen gibt zwischen Wirtschaft, Politik und einem biederen Anwaltsdasein in Deutschland.
Religiöse Eiferer gibt es aber in allen Religionen. Doch gerade jetzt gibt es einen neuen Fall, den wir hier überhaupt nicht verstehen, nämlich dass der Kabarettist Dieter Nuhr wegen angeblicher Islamhetze angezeigt wurde. Nuhr kontert, dass die Meinungsfreiheit auch in der Debatte über den Islam gelten müsse. Ein Beispiel für das Vergehen von Nuhr. Im Islam ist die Frau frei, aber in erster Linie frei davon, alles entscheiden zu müssen. Nuhr hat kein Verständnis dafür, dass die bei uns lange erkämpfte Meinungsfreiheit nicht mehr ernst genommen wird, wenn sich Islamisten dagegen stemmen. Wie stehst du zu diesen Anschuldigungen?
Für mich gibt es, was ja viele andere Leute auch sagen, zwei Aspekte von Islam. Das eine ist ein moderner, wenn man so will, nach der Renaissance entstandener Religionsbegriff, den nun die Oberschichten und die Intellektuellen in vielen arabischen Ländern auch zu realisieren, sich bemühen, nämlich, dass man voraussetzt, es gibt so etwas wie einen neutralen Staat, in dem auch Demokratie möglich wäre und Meinungsvielfalt. Und dann gibt es eine andere und zwar zunehmend stärkere und auch durch äußere Umstände verstärkte Ansicht, die den Islam einfach als ein totalitäres Gesamtsystem aus Überzeugungen und Haltungen, dass es also zum Beispiel ein bürgerliches Verbrechen ist, das mit der staatlichen Todesstrafe geahndet werden kann, dass jemand aus der Religionsgemeinschaft Islam austritt. Das ist ein Religionsverständnis, das der modernen Welt so fundamental entgegensteht. Wir haben hier in Deutschland beide Gruppen von Muslimen, aber es machen sich wenig Leute klar, dass diese beiden Grundhaltungen eigentlich unvereinbar sind und dass man nicht so tun kann, als ob es einen Islam gäbe, der einen laizistisch gesonnenen, aber religiös orientierten Türken in Deutschland mit jemand anders verbindet, der nun zwar in höflicher Form, aber sagt, alles andere außer meinem Islam gilt nicht und über das, was im Islam gilt, die haben ja praktisch keine Theologie, entscheiden wenige Leute. Früher war das die Universität in Kairo, heute sind es obskure Größen, die uns sagen wollen, was eigentlich der Koran zu sagen habe. Und die beiden, wir kommen von außen nicht rein, wir können die beiden Seiten des Islam eigentlich nicht ins Gespräch bringen, das müssten die selber tun und wir stehen jetzt relativ fassungslos da, aber wir dürfen unsere eigene Meinungsfreiheit, unseren eigenen Begriff von Demokratie, der diesem reaktionären Islam völlig fremd ist, nicht preisgeben. Ich kann nicht so tun, als gäbe es einen totalitaristischen Islam innerhalb der Theologie, das darf es nicht geben.
Zurück zum Sündenpfuhl. Bitte lies uns doch erstmal eine kleine Passage. Da geht es um die Ermordung eines Mädchens durch ihren Vater.
Ja, da lernen wir so ein bisschen unsere Kriminale kennen, ganz am Anfang. In dem tristen Raum mit seinen abgeschossenen Tapeten warteten die Kollegen. Und natürlich fing jemand von dem Thema an, das sie alle umtrieb. Vor wenigen Tagen hatte ein türkischer Vater ganz in der Nähe in Kirchentellinsfurt bei Reutlingen seine Tochter getötet. Den Fall bearbeiteten die Tübinger, aber natürlich schlug er Wellen bis in die Landeshauptstadt. »Man begreift es nicht«, sagte Kobler. »Der hat das eigene Kind abgestochen wie ein Schwein, nur weil sie sich angezogen hat wie ihre deutschen Freundinnen. Wir waren letztes Jahr mit den Kindern am Baggersee dort. Da rennen die meisten Leute splitternackt rum und 800 Meter weiter herrscht das finsterste Mittelalter. Da bringt dich dein eigener Vater um, weil du als Mädchen normale Kleider trägst. Wie kann das jemand tun?« Der Familienvater zog einen der harten Stühle zu sich her und ließ sich darauf fallen, um seine Ratlosigkeit zu unterstreichen. Allein im letzten Jahr wurden mindestens 6 türkische Frauen von ihren eigenen Familien ermordet, wegen verletzter Ehre, rief Katrin, die jüngste im Team. Wo leben die denn? Aber anscheinend weiß niemand, wie man das abstellt. Die Marke steht inzwischen bei 200, sagte Rogner, der als alter Oberkommissar kurz vor der Pensionierung stand. Er hatte sich mit seiner ganzen Bobbylänge ans Fenster gestellt und schaute missmutig in den Frühnebel hinaus, der noch immer nicht aufklaren wollte. Aber unser Staat hat seit 1961 diese Türken reingeschaufelt, was das Zeug hält, bloß weil die Industrie billige Malocher wollte, egal woher. Und die ganze Zeit hat keiner das Hirn eingeschaltet und gefragt, was für Sitten mit denen ins Land kommen. Und den Türken hat erst recht keiner gesagt, was wir von ihnen erwarten. Du kannst doch von den Leuten nicht verlangen, dass sie ihre Kultur und ihre Religion einfach aufgeben. Rose Bühner, eine resolute Mitdreißigerin, die erst vor kurzem zum Team gekommen war, versuchte von der Tür her zu beschwichtigen. Dann knallte sie ihr fettes Terminbuch auf den Tisch, als wollte sie sagen, damit sei genug geschwätzt, aber das wirkte nicht. Und wenn morgen Kannibalen ankommen, lassen wir sie kleinen Kinder fressen oder was? Rogner war wütend und zuckte mit der rechten Wange, als wollte er das Auge zukneifen, ein Tick, der war neu bei ihm. Ja, Multikulti, das ist schon ein Problem. Kobler, der in der Hoffnung auf eine baldige Beförderung zum Hauptkommissar neuerdings Tweedsackos trug und nicht mehr die notorische dunkelbraune Lederjacke der einfachen Kriminaler, war ein bedächtiger Typ, der das nicht leichtfertig sagte. Rogner sagte seine Meinung. Den Leuten klar sagen, wir haben euch nicht ein Stück Deutschland verpachtet, damit ihr hier euer privates Anatolien betreibt. Ihr habt 5 oder meinetwegen 10 Jahre Zeit, aber dann schauen wir, was los ist. Entweder du bist dann ein Deutscher mit türkischem Großvater, kannst Deutsch schreiben und sprechen, hast Demokratie gelernt und denkst so tolerant, wie es unser Grundgesetz will. Achtest das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit auch bei den Frauen, dann gehörst du zu uns. Oder du bist Türke oder was immer geblieben, dein gutes Recht, aber dann ist der Besuch zu Ende, basta. Wenn ihr mich fragt, kann man Leute nicht tolerieren, die selbst keine Toleranz lernen wollen. Hört, hört, da spricht ein Feminist, spittelte Katrin. Und wenn einer Maultaschen und Spätzle nicht mag, fliegt er raus, wa? Jelinek schüttelte den Kopf und dachte an den alten Film »Die Schweizer machen«. Und du willst das dann entscheiden, ohne Gesinnungsschnüffelei. Rose war auch nicht einig. Ach wie, erregte sich Rogner erst jetzt und stellte sich an den Tisch. Einem Dönerfresser ist wohl nicht zuzumuten, was sich jeder zweite junge Deutsche hat gefallen lassen müssen. Bei Millionen von Kriegsdienstverweigerern hat man ohne Skrupel die Gesinnung nachgeprüft. Da hat man auch Kriterien gefunden und Testfragen gestellt. Und alle haben gewusst, sagte Farnauer von der Tür her, das ist ein Riesenbeschiss, bei dem nur die Dummen und die Ehrlichen hängen bleiben. Du bist es doch, der immer sagt, die Türken lügen sowieso. Er hatte die letzten Sätze mitgehört. Ach was, selbst wenn sie lügen, rief Rogner, solange sie sich nur daran halten, jedenfalls können sie nachher nicht sagen, sie hätten es nicht gewusst. Der Reutlinger Fall war inzwischen abgeschlossen, sagte Farnauer, aber die Ratlosigkeit blieb.
Möchtest du uns noch eine andere Stelle vorlesen?
Es gibt im Buch ja nicht nur diese schweren politischen Passagen, sondern auch solche, wo wir die Leute als Person privat agieren sehen. Zwei Stellen lese ich nicht, weil man die bloß nicht vor, sondern die kann man nur selber lesen. Ich habe das Verhältnis auch zur Selbstbestimmung von Frauen und Männern reingeschrieben, wo ich mit mir als Schriftsteller ein bisschen an die Grenze gegangen bin. Ich habe mich selber gewundert, wie man sich in den Vorgang des Vergewaltigtwerdens als junge Frau hineindenken kann. Und es gibt dann noch eine andere Stelle, da finden wir sozusagen das Gegenteil. Das sind Leute, die haben so bestimmte sexuelle Eigenarten. Und es wird tatsächlich, allerdings nicht geschildert, sondern im Ansehen eines Films, eine Hochzeit einer jungen Frau mit einem Hund zum Thema gemacht. Was mich wahnsinnig gewundert hat, ist, dass die Vergewaltigung, dass ein Vater lässt seine eigene Tochter vergewaltigen, dass das als völlig normales Krimi-Thema hingenommen wird ohne Kommentar, während aber die Sodomie-Szene, die eigentlich unter Erwachsenen, zustimmenden Erwachsenen, viel weniger Unrechtsgehalt hat, die hat bei vielen Lesern zu großer Aufregung gesorgt. Das will ich aber dem Einzelnen überlassen. Eine Kleinigkeit, damit man unseren Evangelisten, der nachher mit durchschnittener Kehle gefunden wird, damit man den kennenlernt, nur ein paar Sätze. Also er hat vor kurzem einen größeren Produktionsraum für seine Fernsehsendungen gemietet, wenn der Jesus Workshop für die großen Versammlungen und Veranstaltungen nicht mehr ausreichte. Jesus Workshop, das schon kam fetzig, sexy, richtig gut rüber. Workshop, das verkörperte Leistungswillen, Zielstrebigkeit, so etwas suchten die Leute. Aber Seitz hatte schon eine weitere Idee, ein Spiritual Competence Training Center. Vielleicht hört mancher bei dieser Bezeichnung auch bekannte Einrichtungen mit. Die Aufnahmen, welche die Studiogäste zeigten, waren bereits in der Woche nach Fasching gelaufen. Sarah, das ist die Assistentin, hatte die geeigneten Teilnehmer aus den Anhängern ausgesucht, persönlich eingeladen und gebrieft. Da war sie sehr geschickt und sie zeigte die zeigte die Studiogemeinde genügend Jüngere und Ältere mit ergriffenen Gesichtern und leuchtenden Augen, junge Familien, kantige Arbeitergesichter, Geister und weiche Träumer, auch einige südländische Typen und je eine farbige und eine ostasiatische Familie waren darunter. So fand der Kameramann genügend interessantes Gesichtermaterial, das man später zwischen die Einstellungen mit dem Prediger schneiden konnte. Es wird dann geschildert mit Sprach- und Bildregie, wie das produziert wird, hochprofessionell. Das Singen wurde natürlich vom Band verstärkt, die Gebete durch meditative Bilder gestützt. Seitz hatte auch erwogen, dazwischen eine oder zwei Behinderte mit sichtbaren, aber nicht allzu störenden Handicaps auftreten zu lassen, aber nach Beratung mit Sarah darauf verzichtet. Schließlich sollten die Aufnahmen ja nicht die Aktion Mensch unterstützen. Seitz zitierte dazu gern das Wort aus Hiob 19 in einer freilich sehr umstrittenen Übersetzung: Ich will dich auferwecken in der Blüte deiner Jugend. Jugend musste heute schon sichtbar gemacht werden für die missionarische Darstellung der Gemeinde, die einer erlösten Zukunft entgegenschreitet. Da wirkten sichtbar Behinderte nicht zielführend. Die Auftritte der Gospel Showband und das beliebte Bibelquiz wurden ohne dies separat produziert und das von Seitz entwickelte Karaoke-Prayer mit wechselnden Betern, die vom Schlagzeug oder anderen Soloinstrumenten begleitet wurden und sich mit laut begeisterten Responsorien der Gemeinde mit voller Band abwechseln. Die sollten in der Woche nach Ostern aufgenommen werden. Und jetzt aber sehen wir unseren Evangelisten auch in einer privaten Situation. Natürlich war Seitz für die Mitglieder der Erweckungsgemeinde und die Besucher des Workshop in seelsorgerlichen Fragen grundsätzlich immer zu sprechen. Nach telefonischer Vereinbarung, versteht sich. Praktisch hieß das dienstags von 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr die Morgentermine für die Hausfrauen. An diesem Dienstagmorgen saß Silke Röhl bei ihm am niedrigen Couchtisch des überheizten Raums. Ihr Mann Thomas war ein Mitglied des Leitungskreises und Seitz hatte eine Bemerkung über Röhls Arbeitsbelastung zum Anlass genommen und Silke eine seelsorgerliche Aussprache angeboten. Ja, und er sei also da müde und da geht's auch um die Ehe, ich kürze da ein bisschen ab. Er tigert im Zimmer auf und ab. Ja, man habe die Christenpflicht tief zu empfinden und die dürfe man nicht verkümmern lassen und sowas. Und plötzlich setzt er sich neben sie aufs Sofa, erfasste nach ihrem Handgelenk Silke. Da geht's ein bisschen so weiter, ich führe das jetzt nicht aus, was wir tun, ist aber Sünde, sagte sie also, nicht um ihn abzuhalten, sie wollte nur hören, welche Ausreden er dazu wusste. Du hast recht, ich bin schwach, ich leide und bete um Vergebung. Ich wünschte, ich könnte mit dir wie die Heiligen in reiner Zuwendung der Herzen das mitteilen, was mich jetzt bewegt. Und bin doch unendlich weit vom Engelwesen entfernt. Aber ich bin getröstet, unsere Liebe kann keine Sünde wider den Heiligen Geist sein. Aha, unversehens war aus der Seelsorge Liebe geworden. Es gefiel ihr, was er da schwallte, wie er seinen ganzen geistlichen Kredit in einem einzigen Punkt oder vielmehr Strich in die Hose investierte. Doch ganz so billig war sie nicht zu haben. Und das sechste Gebot? Ach ja, die Sünde hat auch ihren Zweck. Versteh mich recht, das meine ich nicht frivol. Das kann man nur zwischen Menschen aussprechen, die, wie wir, von einem tiefen Verstehen des Gnadengeschenks durchdrungen sind. Silke Röhl hatte längst kapiert, dass das ganze Geschwätz des notgeilen Predigers nur den Zweck hatte, sie flachzulegen. Dieser unglaubliche Nihilismus, der Umschlag des Totalen in das total belanglose Verlogene, war faszinierend. Man kommt sich mächtig gut als Frau vor, wenn man das auslösen kann. Ach, vergib, dass ich so schwach bin. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, ich brauche dich, dass ich an diese Liebe glauben kann, die uns geschenkt ist. Du spürst sie doch auch. So schwallte es weiter. Ach, Gerd, seufzte sie, wie denn nicht? Und so weiter. Da fummelt er schon an ihren Knöpfen. Lass das, du machst mich verrückt, seufzte sie. Aber da waren schon drei Knöpfe der Bluse offen und er fummelte am Verschluss ihres BH. Da stand sie auf und zog sich ordentlich aus.
Also so vielgestaltig ist dieser Roman. In deinem ersten Krimi wird ein Philosoph ermordet, im zweiten ein Prediger. Wird das Opfer im dritten Band ein Staatsanwalt oder ein Filmproduzent sein?
Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht, aber hatte einen dritten Band, also einen dritten Roman konzipiert. Der sollte im Bereich der Politik allerdings spielen. Ich hätte mit Lust einen Landtags- und einen Bundestagsabgeordneten über die Klinge springen lassen wollen. Aber beim näheren Zusehen habe ich gemerkt, die Leute sind mir für einen Roman zu langweilig als Person. Ich überlege jetzt gerade an was Neuem. Ich weiß also noch nicht, wer den Vorwand für eine Milieustudie geben wird. Mir geht's nicht um die Romane und um die Morde und deren Aufklärung, sondern es geht eigentlich darum, dass man ein Milieu auf dramatische Weise zum Sprechen bringt. Aber ich weiß noch nicht, was kommen wird.
Wir wollen doch mal wieder erwähnen, dass du nicht mehr nur Rat der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe bist, sondern auch Drehbuchautor zusammen mit Felix Hubi warst. Welche Filme hast du mit ihm gemacht?
Wir haben, es geht ja einige Jahrzehnte, dass wir zusammenarbeiten, und weil ich das nur nebenberuflich mache und Felix Hubi hauptberuflich, habe ich natürlich bei vielen von seinen Sachen nicht mitgemacht. Wir haben vielleicht 80 Stunden verfilmte Bücher zusammen produziert, und unser erster großer Erfolg war ganz am Anfang, noch in den 80er Jahren, die Serie Ogot Herr Pfarrer mit einer Nachfolgeserie, die dann ein bisschen verbockt wurde in der Produktion. Dann gab es mal eine Reihe bei dem ZDF, Zwei Brüder mit den beiden Weber-Brüdern, die auch sehr erfolgreich gelaufen ist. Und dann seit etwa Beginn dieses Jahrhunderts eine ganze Reihe von Tatorten. Da hat Hubi eine Reihe der Binsel-Tatorte ohne mich gemacht, zum Beispiel weil seine Bücher schon existierten oder auch aus anderen Gründen, weil ich mal keine Zeit hatte. Aber etwa die Hälfte haben wir zusammen gemacht, und da waren eigentlich auch einige, die ich heute noch sehr schätze, etwa Binsel und der Feuerteufel. Da habe ich aus dem Netz gelernt, wie man wirklich einen echt effizienten und nachhaltig wirksamen Sprengsatz oder Brandsatz konstruiert. Das findet man dann auf einer Homepage der Leute, die nicht so gern haben, dass Atomkastoren in Lichow-Dannenberg über die Eisenbahn transportiert werden. Es gibt einen anderen, Binsle und der Biedermann, das war der erste, der war auch wirklich spannend. Da habe ich die erste Hardcore-SM-Szene im deutschen Hauptprogramm geschrieben. Sie haben drei Szenen verfilmt, zwei haben sie dann im Lauf der Produktion nachher gestrichen, weil es ihnen zu heiß vorkam, und eine haben sie also sehr abgemildert, schließlich auch ausgestrahlt. Solche Sachen. Wir haben aber beide jetzt beschlossen, im letzten Jahr keine neuen Fernsehprojekte mehr aufzugreifen, auch weil man in Deutschland, anders als in anderen Ländern, nicht Herr seines Stoffes ist. Man gibt praktisch das Drehbuch beim Pförtner ab und wundert sich nachher mit großen Augen, was die Produktion aus den Dingen macht, die man da geschrieben hat.
Trotzdem wäre es jetzt noch interessant zu wissen, wie so eine Zusammenarbeit eigentlich aussieht. Da sitzt ihr wahrscheinlich nicht in einer Stube, sondern teilt euch die Arbeit auf, oder wie muss man das sich denken?
Angefangen haben wir tatsächlich so, dass wir in Limersbach, wo der Hubi ein Ferienhaus hatte, uns unterm Apfelbaum gegenüber gesessen sind. Einer mit dem Laptop oder damals im Notizbuch meistens auf den Knien, und hat der andere Sätze formuliert, und dann hat der eine wieder, und dann haben wir den Block mal gewechselt. Und später ist dann mit dem Rechner. Inzwischen haben wir auch Techniken, das kann man ja im Zeitalter des E-Mails machen. Wir haben nie sozusagen beide am gleichen Schirm gleichzeitig gearbeitet, aber wir haben das Buch oft 5 oder 8 Mal am Tag hin und her geschickt, um dann jeweils zu sehen, was der andere weitergemacht hat, wie es der andere überarbeitet hat. Also inzwischen können wir auch aus der Distanz sehr gut zusammenarbeiten, und wir sind jedes Jahr auch einmal zusammen in die Kur gefahren, haben morgens unsere Wassergymnastik gemacht und am Nachmittag unsere Drehbucharbeit. Da ist jedes Mal ein ganzes Buch draus hervorgegangen.
Jetzt erschien von Felix Hubi ein Buch bei Klöpfer und Meyer. Der Roman Heimatjahre. Im Grunde genommen erwartet man von einem Roman einen Aufbau, Spannungsbogen, Auflösung. Das ist hier nicht der Fall. Es handelt sich um eine fortlaufende lange Erzählung, der die ganze Handlung über die Spannung hält. Kriegsende und Nachkriegszeit werden mit ihrer ganzen Problematik anhand einer Geschichte gespiegelt im überschaubaren Kosmos des schwäbischen Dorfes Fleckenhausen, das wir leicht als Dittenhausen entlarven. Das ist die Heimat von Hubi. Leicht ist er zu erkennen in der Rolle des Lehrersohns Christian Ebinger. Arm ist man natürlich. Manche bereichern sich ungesetzlich. Da wird auch Christian hineingezogen, wenn auch nur im Taschengeldbereich. Schwer trägt er an der Nazi-Vergangenheit seines Vaters, obwohl der nie jemanden verraten hat, aber eben doch kein Mitläufer war, sondern überzeugter Anhänger Hitlers. Aus seiner Erzählung schimmert der mühsame Versuch eines Volkes, seine Schuld abzutragen und das Land neu aufzubauen. Er bleibt dabei nahe an den Menschen seines Umfelds, an ihren Schicksalen, die der Krieg ihnen aufgezwungen hat oder der sie in ihre Situation hinein manövrierte. Männer sind verschollen oder in Gefangenschaft. Wie verhalten sich die Frauen? Männer kommen nach Hause. Was ist aus der Ehe geworden? Jahre, gar Kriegsjahre und ihre Erlebnisse kann man nicht rückgängig machen. Das ganze Leben ist durcheinander geraten. Christian wächst heran, arbeitet an der Schülerzeitung, verkauft schon hin und wieder einen Bericht an eine Zeitung. Für den Beruf des Journalisten bräuchte er das Abitur. Aber das vermasselt er nicht durch Unfähigkeit, sondern durch einen Betrugsversuch. Auf keinen Fall will er die Klasse wiederholen. Trotzdem gelingt es ihm, für Zeitungen zu arbeiten. Er macht seine ersten Erfahrungen mit der Liebe. Sein zweiter Versuch geht schief, als es ihm nicht gelingt, den Wehrdienst zu verweigern und seine Freundin sich in seiner Abwesenheit schnell anderweitig bindet. Seine Militärzeit bescherte ihm einen Schleifer, Hauptfeldwebel Steinmann, der ihm übel mitspielt. Ein Auszug möchte ich da gerne, und da bitte ich Dieter de Lazza, den zu lesen.
Ja, das mache ich gern. Und weil da nun wirklich gar nichts von mir drin ist, bin ich auch so frei und sage, ich finde es ein tolles Buch und kann es uneingeschränkt loben. Also, wir befinden uns in dieser Szene auf dem Schießplatz der Kaserne beim Schulschießen. Christian Ebinger war als Siebter dran. Die Kameraden vor ihm hatten gut geschossen und Hauptfeldwebel Steinmann war stolz auf sie. »Am liebsten würde ich sie gar nicht ranlassen«, sagte er zu Christian. »Sie versauen ja doch wieder nur das Gesamtergebnis.« »Darauf kannst du dich verlassen«, hätte Christian am liebsten gesagt. Er hatte noch jedes Mal seine 6 Schuss abgegeben, ohne überhaupt das Ziel anzuvisieren. Hintergrund ist, er hätte als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden wollen, aber das haben sie nicht gemacht. Er legte sich auf den Boden, die Ellbogen auf einem Sandsack, drückte das Magazin in den Schacht, legte die Waffe an und nahm Druckpunkt. Steinmann stand dicht neben ihm, Christian schloss die Augen und drückte ab. Von vorne, wo die Beobachter nach jedem Schuss die Zielscheibe kontrollierten, kam der Ruf »Fahrkarte«, also hat er nicht einmal die Scheibe getroffen. Steinmann trat mit seiner Stiefelspitze hart gegen Christians Stahlhelm. Das kannte der Schütze schon und er wusste auch, bei jeder weiteren Fahrkarte würden die Tritte heftiger werden. Bei den anderen Rekruten gab der Spieß Anweisungen. Sichern, entsichern, einatmen, ausatmen, Luft anhalten, Druckpunkt suchen, langsam einatmen, kurz nicht atmen und Feuer. Mit Christian Ebinger redete er bei solchen Übungen schon lange nicht mehr. Ist ja eh Hopfen und Malz verloren. Christian schoss und Steinmann trat. 4-mal nahm der Schütze das scheinbar mit stoischer Ruhe hin. Beim 5. Tritt sprang er plötzlich auf. Die Waffe hielt er professionell im Anschlag. »Ich halte das nicht mehr aus«, schrie er. »Ich halte das nicht mehr aus. Ich bring dich um. Dich bring ich um.« Da beachtete er freilich darauf, dass sein Gewehr gesichert blieb. Hauptfeldwebel Steinmann rannte los, schlug Haken wie ein Hase, lief im Zickzack durch die Gasse zwischen den Hügeln. Kein Mensch hätte diesem dicken Mann zugetraut, so schnell und flink zu sein. Nach etwa 30 Metern sprang er über die linke Böschung und war auf der anderen Seite verschwunden. Rademacher, das ist einer von Christians Kumpeln, und ein paar andere lachten und klatschten in die Hände, andere reagierten empört. Niemand wusste so recht, wie es jetzt weitergehen sollte. Christian legte sein Gewehr auf den Boden und setzte sich an den Rand der Böschung. Es dauerte keine 5 Minuten, da rasten 2 Jeeps heran, deren Besatzungen ihre Waffen schussbereit hielten. Rademacher holte ein weißes Taschentuch heraus und begann damit zu wedeln. Er hatte es immer abgelehnt, die grauen Bundeswehr-Taschentücher zu benutzen. »Wir ergeben uns«, rief er. Über dem Kamm des linken Hügels erschien das Gesicht des Hauptfeldwebels, und als er merkte, dass keine Gefahr mehr drohte, stapfte er heran. »Ein Mordversuch«, schrie er, »festnehmen, den Mann!« Dabei zeigte er auf Christian. Es geht dann ganz lustig weiter.
Nach Arrest Bericht verfassen und integrem Verhalten des Bataillonskommandeurs Hartmann wird Christian in den Innendienst versetzt. Er will Journalist in Ulm werden. Hier hilft ihm der Zufall. Weil der Zuständige krank ist, kann er ein Interview mit Louis Armstrong machen, obwohl er kein Englisch kann. Der Fotograf hilft ihm. Armstrong und seine Leute lachen sich kaputt über die Situation. Und Christian hat für sein fabelhaftes Interview Lob und Stellung. Auf einmal muss er sich mit der Judenverfolgung auseinandersetzen. Er lernt einen alten Mann kennen, den Maler Gregor Leuschner, wie sich später herausstellt, dessen Frau nicht rechtzeitig fliehen konnte und von den Nazis ermordet wurde. Bei einer erneuten Begegnung verliebt er sich in dessen Nichte Sarah, was auf Gegenseitigkeit beruht. Nach der spannenden Lektüre dieses Buches möchte man natürlich gerne wissen, wie war das wirklich mit dem vermasselten Abitur, mit Armstrong, mit dem Wehrdienst und vor allem, ist Sarah seine Frau geworden? Wie schön, dass wir Dieter de Latze im Studio haben und ihn fragen können.
Ja, wir haben auf unseren langen und vielen Spaziergängen natürlich auch vieles darüber geredet. Auch haben wir ein gemeinsames Büchlein mit Interviews zu den mehr fernsehberuflichen Sachen miteinander gemacht. Ich finde, eine der schönsten Stellen, die nicht nur den Hubi kennzeichnet, dem sowas passieren muss, sondern auch den Louis Armstrong, ist dieses Interview. Er hat wirklich aus der französischen Zone kommend kein Wort Englisch gekonnt, aber sein Fotograf war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Und dann kommen also die 2 jungen Männer ins, ich weiß nicht welches Hotel, in Ulm, und da sitzt Satchmo mit dem Whisky in der Hand in der großen Entourage, und der Fotograf erklärt ihm so ein bisschen, dass er jetzt da dolmetschen müsse, weil sein junger Freund nicht Englisch könne. Und der Satchmo lacht, begreift die Situation sofort und sagt zum Fotografen, er soll den Stift und den Block nehmen. Und dann kommt das Interview vom Satchmo. You ask me, dann sagt er, was er gefragt worden ist oder geworden wäre. I answer. Und so diktiert er das komplette Interview ohne Punkt und Komma, ohne die 2 überhaupt zu irgendeiner Tätigkeit herauszufahren. Die sitzen bloß da mit offenem Mund und gucken zu, wie dieses Wunder von Vernünftigkeit und Menschenfreundlichkeit in ein komplettes Interview vorspielt. So ist der Hubi zum berühmten Interviewer geworden, der ja dann mit seinen Interviews auch wirklich Geschichte gemacht hat. Unter anderem, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sowas abläuft, er interviewt den Ministerpräsidenten Filbinger, zu dessen Vergangenheit als Marinerichter und Todesurteilen in den letzten Tagen vor der Kapitulation. Und dann sagt der Filbinger, was damals Recht war, kann ja heute nicht Unrecht sein. Nachher hat man es versucht so hinzudrehen, das sei ein unbedachtes Wort gewesen. Das war es aber nicht. Der Hubi hat erzählt, dass er aufgemerkt hat, unterbrochen im Beisein von der Frau Filbinger, die das auch bestätigt hat, und gesagt hat, ist das wirklich Ihre Meinung? Wollen Sie das so sagen? Und Filbinger hat dieses Zitat, das nachher für seine politische Karriere das Ende bedeutete, wiederholt im vollen Bewusstsein dessen, dass ihn Hubi gefragt hatte, wollen Sie das wirklich so vertreten? Also solche Geschichten. Zu den anderen Fragen. Vieles, was er geschildert hat, ist tatsächlich so passiert, auch bei seinem Abitur. Er war Klassensprecher im Käppi und hat das unfair gefunden, dass man den Leuten, wie auch über seine Mitschüler, dass man keine Lexika benutzen durfte für die Übersetzungen. Und daraufhin ist er, ich glaube, mit einem oder zwei anderen in der Nacht eingestiegen und sie haben in den Klohäuschen Lexika deponiert, damit jeder, der an einer entscheidenden Stelle nicht weiterkam, eben dort nachschlagen konnte. Und da ist man draufgekommen und er als Klassensprecher wurde eben geopfert. Das war also wirklich zwar nicht recht, aber man hätte es eleganter machen können, als ihm seine Schulkarriere so zu verderben. Und letztlich war da natürlich auch ein versteckter mit Glanz das Abitur wiederholt, aber weil der Vater selber Schulleiter war, hat er es irgendwie dann beweisen wollen, dass er auf andere Weise als durch die Schule was werden kann, was dann zu spannenden Ergebnissen geführt hat. Ich glaube nicht, dass die Sarah die Ehefrau von Hubi geworden ist. Den Vornamen seiner ersten Frau weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Zwei haben sich dann getrennt und dann, jetzt gerade ist er mit jemand anders jedenfalls verheiratet, mit dem Alice. Da kann ich sagen, aber über die Geschichten weiß ich nicht allzu viel, sonst weiß ich fast alles.
Also viel Wahres ist in diesem Buch zu finden und wir können es nur empfehlen. Heimatjahre von Felix Hubi ist voller Spannung. Erschienen bei Klöpfer und Meyer.